Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Brigitte Beetz und einem Hörer, der sich nur schriftlich äußern wollte, was wir auch einmal respektieren wollen. Herr Heinrich hatte uns geschrieben und angeregt, dass sich der Deutschlandfunk intensiv und dauerhaft mit dem Thema konstruktiver Journalismus beschäftigen sollte. Und er hat das präzisiert. Ich zitiere, was er meint, mal aus seiner Mail. Ein konstruktiver Journalismus, schreibt er, der sich kritisch mit der gesellschaftlichen Realität auseinandersetzt und auf pauschale,
undifferenzierte Lobhudelei von Demokratie im Allgemeinen verzichtet, wäre eine gute Basis, die Kultivierung unserer Demokratie einschließlich ihrer Akzeptanz bei besonders kritischen Geistern voranzubringen. Einer Sendung des Deutschlandfunks entnahm ich die etwas simple Schlussfolgerung, konstruktiver Journalismus sei bereits gegeben, wenn einer negativen Nachricht ein positiver Aspekt nachgeschaltet wird. Für mich wäre konstruktiver Journalismus, wenn man sich konstruktiv mit dem Krieg in der Ukraine auseinandersetzt und die Frage stellt, wie kann es sein, dass Journalismus sich erst nach Beginn des letzten Angriffs Russlands darauf besann, dass der Ukraine mit der Abgabe ihrer Atomwaffen die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen vertraglich garantiert wurde.
Und später schreibt er,
die interessengeleitete Beachtung oder Nichtbeachtung von Verträgen untergräbt die Glaubwürdigkeit unseres Journalismus, unserer Politik und damit unserer Demokratie. Konstruktiver Journalismus kann, wenn er wichtige Themen nachhaltig recherchiert, unsere demokratischen Parteien kultivieren, indem er auf Sachfragen fokussiert und nicht auf parteipolitische Spielchen. Es ist sehr bedenklich, dass in unserer Demokratie oft nicht registriert wird, wenn Wort und Tat nicht im Einklang sind. Wenn Unfähigkeit weniger wichtig genommen wird als Compliance-Mängel. Ein nachhaltiger, konstruktiver Journalismus kann ein wesentlicher Treiber für die Entwicklung unserer Gesellschaft und Demokratie sein. Wir müssen beginnen, aus unseren Fehlern zu lernen, statt die Ursachen zu vernebeln und Verantwortungslosigkeit zu kultivieren.
Ja, das ist jetzt erstmal ein dickes Brett, was uns der Herr Heinrich aufgetragen hat. Und ich habe mir, damit es ein bisschen leichter wird, zwei kompetente Gesprächspartner dazugeholt, um darüber zu reden. Nämlich zugeschaltet aus Leipzig ist Uwe Krüger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Uni dort. Und Marco Bertolase, unseren Nachrichtenchef hier im Deutschlandfunk. Beide haben sich ja schon vorher viele Gedanken gemacht, jenseits dieser Sendung, dieses Podcasts, über das, was Journalismus im 21. Jahrhundert sein müsste. Aber vielleicht, weil der DLF ja jetzt auch von Herrn Heinrich konkret angesprochen wurde, Marco Bertolaso vielleicht zuerst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich das richtig zusammengefasst habe, möchte er eine bessere Einordnung direkt während der Berichterstattung. Nachher gebe ich noch ein Beispiel von ihm. Kann das gehen? Wäre das wünschenswert?
Ja. Punkt. Das wäre also die kürzeste Antwort. Allerdings habe ich den Hörer, du hast ja aus seiner Mail zitiert, ein bisschen unscharf verstanden. Also muss ich jetzt erläutern. Ich meine schon, dass ich ihn verstanden habe, aber vielleicht wird der Uwe Krüger uns da gleich helfen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da hundertprozentig deckungsgleich ist mit dem, was allgemein derzeit international als konstruktiver Journalismus oder Constructive News diskutiert wird. Das werden wir vielleicht noch rausfinden. Ich finde, um jetzt mit so dem Eingangsstatement nicht allzu lang zu werden, das, was der Herr Heinrich einfordert, ist aus meiner Sicht erstmal einfach guter Journalismus. Das war immer schon richtig und geboten. Und wo es nicht stattgefunden hat, sind Fehler gemacht worden. Das passiert sehr oft in der Welt durch politisch beeinflussten Journalismus, Diktaturen. Wir übersehen ja oft, dass nur die wenigsten Mediensysteme halbwegs frei sind. Auch im Westen gibt es Einflüsse, da wo liberale Demokratien sind. Wir haben vor einiger Zeit den Tod von Silvio Berlusconi wahrgenommen, der ja wie wenige andere steht für die wirtschaftliche Beeinflussung von Medien. Und es gibt noch einige andere Gründe, die dazu führen, dass manchmal sind es auch nur, ja, wie soll ich sagen, eingeschliffene Redaktionsroutinen oder vielleicht auch Zeitmangel, die dazu führen, dass das Ergebnis nicht so ist, wie es beispielsweise Herr Heinrich gut fände, aber auch ich nicht. Ich würde es aber eher als guten Journalismus subsumieren. Und ob wir das Konstruktive da brauchen oder nicht, da hat bestimmt der Uwe Krüger eine genaue Vorstellung davon, um so eine Überleitung dir schon mal.
Ja, denn Uwe Krüger arbeitet ja auch zurzeit an einer Studie zum Thema konstruktiver Journalismus. Mal ganz grob erstmal gefragt, wie finden Sie die Definition unseres Hörers und wie wird das bei Ihnen definiert, konstruktiver Journalismus?
Na, aus der E-Mail von Herrn Heinrich lese ich jetzt nicht die Definition raus, die in der Journalismusbranche und in der Kommunikationswissenschaft verwendet wird. Oder ich glaube, Herrn Heinrich geht es eher um eine kritische und auch machtkritische Art des Journalismus. Und unter konstruktivem Journalismus verstehen wir ja eigentlich Berichterstattung über Lösungsansätze, also nicht bei Problemen und Missständen stehen zu bleiben und die Hörerinnen und die Leser irgendwie zu deprimieren und apathisch und depressiv zu machen, sondern sie auch zu aktivieren, indem man zeigt, hey, es gibt nicht nur schlechte Sachen, sondern es gibt auch Institutionen, Personen, die an Lösungsansätzen arbeiten und dann genau hinzugucken, was machen die da genau, mit welchem Effekt machen die das, lohnt es sich, das nachzumachen, um so auch einen gesellschaftlichen Fortschritt mit zu befördern. Ne? Darum geht es eigentlich in der Art Berichterstattung, die wir konstruktiv nennen. Und Herr Heinrich hat ja offenbar auf Deutschlandfunk mal was gehört, wo er mitgenommen hat, okay, wenn man eine negative Nachricht hat, dann schaltet man hinterher noch was Positives dazwischen. Er schreibt hier, das hatten Sie, Frau Betz, glaube ich, nicht vorgelesen, zum Beispiel Krieg in der Ukraine und positiver Bericht über eine Witwe, die mit ihren Kindern die schwierige Lage meistert. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, da also in gewisser Weise irgendwie konstruktiv in das Thema einzusteigen. Es gibt natürlich Themen, wo nicht einfach zum existierenden Problem eine Lösung, die das Problem beseitigt. Das gibt es halt oft nicht. Beim Angriffskrieg Russlands nicht. Es gibt es auch bei der Klimakrise nicht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da irgendwie konstruktiv einzusteigen. Herr Heinrich wünscht sich ja, glaube ich, in seiner Zuschrift, dass sich schon bei der Annexion der Krim sozusagen der Journalismus oder stärker gesagt hätte, das geht aber so nicht. Die Ukraine hat unverletzliche, souveräne Grenzen und das ist aus seiner Wahrnehmung nicht gemacht worden. Weiß ich nicht. Also 2014 im März war der deutsche mediale Mainstream eigentlich sehr, sehr kritisch gegenüber der Politik Russlands. Und er vermutet ja, wenn der Journalismus das damals gemacht hätte, hätte das zwangsläufig zum Stopp von Nord Stream 2 geführt. Ich lese hier mal die E-Mail weiter. Und die Wahrscheinlichkeit eines Krieges hätte das dann minimiert. Da bin ich ganz, ganz skeptisch über diese Wirkungsannahmen, also wie dann sozusagen die Medienwirkung sich hier, wie er sich das vorstellt.
Das heißt, er überschätzt vielleicht auch die Macht des Journalismus?
Also ich würde ja behaupten, die großen deutschen Medien waren 2014 bei der Annexion der Krim sehr kritisch dem gegenüber und haben das betont, dass das nicht geht. Und es hat nicht dazu geführt, dass Nord Stream 2 gestoppt wurde und es hat auch nicht den Ukraine-Krieg jetzt verhindert. Und es ist ja nicht so, dass wenn man einen Missstand anprangert, dass dann sofort der Missstand irgendwie aufhört. Weder bei solchen außenpolitischen Sachen, also wo Putin ja auch nicht unbedingt reagiert auf das, was der Deutschlandfunk sendet. Aber selbst innenpolitisch ändert sich ja nicht immer sofort was, nur weil der Deutschlandfunk irgendwas anprangert.
Also ich, Brigitte, wenn ich darf, in meinem Kopf sind da so drei Teile. Da ist die Enttäuschung von Herrn Heinrich über bestimmte Dinge, wo er glaubt, dass die Medien einen anderen Beitrag hätten, zu einem anderen Ergebnis führen können. Er führt auch beispielsweise diese vertraglichen Umstände der Abgabe der ukrainischen Atomwaffen auf in seiner Mail. Ich glaube, das hattest du auch nicht vorgelesen, weil es ja eine längere Mail war, die wir bekommen haben. Und daraus leitet er Dinge ab, die öffentlich diskutiert wurden, die aber völkerrechtlich nicht ganz so eindeutig sind, wie er das vielleicht denkt oder von anderen nicht so geteilt werden, auch auf internationaler Ebene. Also das kann ich schon mal gut verstehen und das steht auch repräsentativ für viele, viele, viele Reaktionen, die uns zum Beispiel in der Redaktion erreichen, wo eine etwas unscharfe Kritik geübt wird an dem, was wir berichten, aber eigentlich häufiger gemeint ist das, was wirklich passiert und wo wir manchmal in Mithaftung genommen werden, manchmal aber auch eine, so wie Uwe Krüger das gerade beschrieben hat, eine zu große Erlöserrolle uns zugeschrieben wird, hätte der Deutschlandfunk nur so berichtet. Das ist der erste Punkt und da müssen wir einfach sagen, unsere Rolle hat bestimmte Grenzen. Und wenn wir wirklich gut, offen, kritisch und umfassend berichten, dann haben wir langsam die Grenzen des uns Möglichen erreicht. Es gibt noch zwei andere Punkte, ich will jetzt nicht einfach weiterreden, aber aus meiner Sicht wollte ich darauf hinweisen, dass er hat ja den konstruktiven Journalismus genannt. Vielleicht können wir, Herr Krüger und Brigitte, auch darüber noch kurz reden, was mit diesem Konzept gemeint ist und ob wir das hier anwenden. Ja, und was diese beiden Sachen denn miteinander zu tun haben, die Kritik am konstruktiven Journalismus.
Aber ich würde trotzdem gerne auch erst nochmal ein weiteres Beispiel zitieren, was er auch anführt. Das ist ein etwas näheres Beispiel, also ein innenpolitisches Beispiel. Er schreibt:
Wenn konstruktiver Journalismus die aktuelle Situation bezüglich des Heizungsgesetzes beurteilen würde, wäre das eindeutige Ergebnis, dass die FDP destruktiv tätig war, um populistische Vorteile zu erringen. Ihre Aufgabe als Regierungspartei wäre es gewesen, ihre Kompetenz einzubringen, um gemeinsam mit Minister Habeck einen möglichst optimalen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Solange demokratische Parteien nicht zielgerichtet zusammenarbeiten, stärken sie die AfD und schaden unserer Demokratie. Wahrscheinlich gibt es Regelungen, die allein Minister Habeck für den Gesetzentwurf verantwortlich machen. Diese müssen aber als irrsinnig erkannt und geändert werden. Unsere Demokratie kann nur erfolgreich werden, wenn wir lernen, Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Wir müssen beginnen, Verantwortlichkeiten sinnvoll zu regeln, anstatt Verantwortungslosigkeit zu organisieren.
Da habe ich mich natürlich auch gefragt, das wäre jetzt etwas, wo vielleicht dieser Zusammenhang zwischen Medienberichterstattung und dem politischen Ergebnis ein bisschen enger wäre. Aber das wäre ja dann auch so, dass man dann ja seine eigene Unabhängigkeit als Medium doch aufgeben würde, oder?
Also auch da ist es wieder so, ich kann den Impuls von Herrn Heinrich gut verstehen. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt die richtigen Adressaten sind, denn es gibt nicht nur die FDP, die sagt, wir sind nicht destruktiv, wir sind konstruktiv und wir haben das doch genau gemacht. Und es gibt viele Menschen in dieser Gesellschaft, die glauben und die schreiben uns auch, dass die FDP da die Reißleine noch gezogen hat. Ich würde Herrn Heinrich aber natürlich zustimmen, dass dieses Thema Heizung, wie viele, viele andere auch in vielen Medien, einer in vielerlei Hinsicht unzureichenden Berichterstattung ausgesetzt ist, populistisch, personalisierend. Ich werde jetzt die Bild-Zeitung nicht namentlich nennen, ja, aber die kommt mir da schon in den Sinn. Da ist eine eigene Agenda und Teil der Agenda ist eben auch Geld verdienen mit Krawalle und Konflikt. Das kann man ja ökonomisch in aller Ruhe auch analysieren. Nur das führt eben dazu, und das ist ja der Punkt von Herrn Heinrich, glaube ich, dass die im Zusammenspiel Medien und parlamentarisches, politisches System ihrer Aufgabe nicht gerecht werden können, dringende Probleme halbwegs rational und befriedend zu klären. Da gebe ich ihm schon recht. Ob das jetzt mit der Rolle der FDP im Heizungsstreit der richtige konkrete Beispielpunkt ist, da habe ich Zweifel.
Herr Krüger, wie haben Sie das erlebt, genau dieses Thema?
Naja, ich habe es so erlebt, dass es in unserer Medienlandschaft verschiedene Medien gibt, die auch vor verschiedenen Wertehintergründen und mit verschiedenen Schlagseiten auch berichten. Die nicht namentlich genannte Bild-Zeitung, ne, ist ja offensichtlich Empfängerin gewesen von Material, von internen Entwürfen. Und es wurde darauf sozusagen spekuliert, dass in dieser frühen Phase das dann besonders skandalisiert werden kann, weil da soziale Aspekte noch nicht eingearbeitet waren und so weiter. Vor diesem Hintergrund, also haben halt bestimmte Medien berichtet, andere Medien sind sensibler für das Thema Klimakrise und wie wichtig dieses Heizungsgesetz ist und dass wir unsere Emissionen senken. Die sind dann eben da wohlwollender gegenüber den Plänen auch eines grünen Klimaschutzministers. Also ich finde, da haben wir eine recht vielfältige und vielstimmige Medienlandschaft. Da kann man nicht sagen, dass alle irgendwie gleich berichtet hätten, so, ne?
Würde gerne noch mit einem Textmarker was unterstreichen, Herr Krüger, was Sie gesagt haben. Ich weiß gar nicht, ob Herr Heinrich sich wirklich bewusst ist, dass wir in unserer Medienlandschaft eine ganze Reihe von Zeitungen und auch anderen Medien haben, die man Tendenzmedien nimmt, also wo es einen Verleger gibt oder eine Verlegerin oder andere Interessen, die sagen, und wir machen jetzt eine wirtschaftsnahe Berichterstattung oder eben auch eine gewerkschaftsnahe. Das ist auf dem Boden des Grundgesetzes durchaus gewollt und legitim. Genauso wie man sich vom Vereinsmagazin des FC Bayern München nicht erwartet, dass die jetzt jede Woche gut über Borussia Dortmund schreiben. So, und so ist das eben da auch. Und da muss man eben sich überlegen, welche Maßstäbe man anlegt.
Das ist ja das, was man dem konstruktiven Journalismus, auch in der anderen Definition, die Herr Krüger uns bestimmt gleich geben wird, immer vorwirft, dass man als Journalist oder als Journalistin dann einen gewissen Punkt annimmt, wo das Ganze hingehen muss und diesen definieren muss, um eben zu sagen, das wäre dann die Lösung, um da und da dahin zu kommen. Die Frage ist halt nur, wer definiert das dann, dass das wirklich die beste Lösung ist? Herr Krüger, wie gehen Sie da mit dieser Kritik am konstruktiven Journalismus um? Und vielleicht können Sie nochmal definieren, was das für Sie ausmacht. Was ist eigentlich konstruktiver Journalismus in der Medienforschung?
Also der konstruktive Journalismus ist ja eigentlich auch eine Reaktion auf wahrgenommene Defizite anderer Arten von Berichterstattung. Ne? Also es gibt ja nicht jetzt den Journalismus und daneben gibt es den konstruktiven Journalismus, sondern es gibt auch in dem Journalismus schon verschiedene Spielarten wie den vermeintlich objektiven Nachrichtenjournalismus, der sozusagen die Agenda des politischen Berlin, des politischen Brüssels abarbeitet und irgendwie beleuchtet aus einem neutralen Beobachterposition, die aber dann auch nicht wirklich viel hinterfragt. Daneben gibt es einen investigativen Journalismus, Stichwort Panama Papers oder Politmagazine, die sozusagen in der Tiefe recherchieren und auch also mit dem Willen, Korruption aufzudecken, Machtmissbrauch anzuprangern, da auch vor einem gewissen Wertehintergrund und auch mit einer gewissen Wirkungsabsicht sozusagen eher negative Schlagzeilen zu produzieren, aber eben auch um politische Hygiene dann zu haben. Es gibt Datenjournalismus, dessen Spezialisierung es ist, aus Rohdaten oder Statistiken Geschichten oder Stories zu generieren und sich auch unabhängiger zu machen von der Themenagenda, die gerade von mächtigen Institutionen sozusagen vorgegeben wird. Und dann gibt es eben den konstruktiven Journalismus, der sagt, okay, die Berichterstattung der großen Medien im Normalfall ist irgendwie überwiegend negativ. Sie ist auch überwiegend auf kurzfristige Ereignisse fixiert. Und wir wollen langfristige Trends anschauen. Wir wollen auch gucken, was gut läuft. Und dann kommt natürlich das rein, was genau Sie sagen, oder man kann denen dann einen Vorwurf machen, ja, dann wollt ihr sozusagen den Leserinnen und den Hörern irgendwie ja nahebringen, guck mal, das ist hier die Lösung und das ist super und macht das alles so, das muss sich jetzt verbreiten. Und es ist nicht die Idee, sondern die Idee ist auch, woanders hinzugucken, also sich erstens sich selber keine Lösung auszudenken, keine Heldengeschichten zu erzählen, irgendwelche vermeintlichen Wunderwaffen sozusagen jetzt anzupreisen, sondern einfach dorthin zu gucken, wo bisher nicht so stark hingeguckt wird, also nicht nur auf die großen Institutionen, die großen Maschinerien, die soziotechnischen Regime, die etabliert sind in der Gesellschaft, sondern auch auf die Nischen, auf die Innovationen, dort, wo was Neues entwickelt wird, wo jemand Ideen ausprobiert und dann eben nicht in die Werberrolle zu verfallen, jetzt keine Propaganda dafür zu machen, sondern ein differenziertes Bild zu zeichnen von dem, was dort gemacht wird und mit welchem Erfolg und Effekt und eben auch keine Feel-Good-Berichterstattung um jeden Preis zu haben, aber eben dieses Medienbild anzureichern, was normalerweise sozusagen Kriegen, Krise, Katastrophen, Krankheiten oft drüber kommt, wenn man sich so die Hauptnachrichtensendungen anschaut. Die Tibeter haben ja das schöne Sprichwort, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Und es gibt ja so auch Kognitionsforscherinnen und Statistikerinnen, die sagen, wenn wir Leute befragen nach ihrem Bild der Welt oder was denken sie, wie viel Prozent der Menschheit Analphabeten sind, wie viel Prozent der Menschheit in Armut lebt, dann kommt oftmals raus, dass die Leute eine negativere Vermutung äußern, als die Realität ist. Und die Vermutung dann ist, ja, dieses Weltbild haben sie vermutlich aus den Medien, weil sie von Schlagzeilen bombardiert werden, die häufig eben das Negative in der Welt betonen.
Also wenn ich da anschließen darf, ich würde das gerne so ein bisschen illustrieren nochmal. Also diese Idee des konstruktiven Journalismus ist sicherlich nicht neu, aber sag mal so den Begriff geprägt, in Europa zumindest, hat ja ein dänischer Kollege Ulrik Hagerup. Und der hat mir das mal so erzählt, dass er, wenn er nach Hause geflogen ist, nach Dänemark, dass er dann im Inboard-Magazin gelesen hat, was alles so an Verbrechen in Dänemark gerade los war. Und dass die Leute, die dann landen in Kopenhagen, ein völlig falsches Bild von diesem Land haben, vielleicht sogar abgeschreckt sind. Und dem wollte er was entgegensetzen. In Aarhus hat er inzwischen da dieses konstruktive Zentrum, ich sag mal, weltweit. In Deutschland gibt es in Bonn ja ein konstruktives Institut, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich damit beschäftigen wollen, geleitet von der Kollegin Ellen Heinrichs. So, und die Kritik, die Sie ja auch implizit angeführt haben, Herr Krüger, die kann man, glaube ich, auf die Hörermail noch mal runterbrechen. Ich sehe da schon auch eine gewisse Spannung. Es geht unserem Hörer um das Heizungsgesetz. Und auch da würde ich sagen, ja, Klimaschutz sind alle dafür. Das ist ein gesellschaftlich anerkanntes Ziel. Das haben wir durchdiskutiert und mehr oder weniger durchgesetzt, völkerrechtlich und so weiter. So. Auch, dass sich beim Heizen was ändern muss. Aber wie jetzt genau dieses Heizungsgesetz aussieht, ist es Gas-Wasserstoff-Brücke oder ist es anders, ist es Fernwärme und so weiter, was bedeutet das sozial? Darüber, finde ich, kann man konstruktiver Journalismus hin oder her streiten und muss auch streiten dürfen. Und wenn man das dann tut zur Regelung gesellschaftlicher Konflikte und um eine nachhaltige Lösung, die auch getragen wird, zu erreichen, dann muss man sich nicht vorwerfen lassen, dass man da schlechten Journalismus macht.
Diese Bemühungen um konstruktivere Ansätze, die gibt es ja schon auch länger, sind ja auch nicht ganz unerfolgreich. In Dänemark ist man da mit anscheinend, zumindest was den dänischen Rundfunk angeht, bei den Zuschauern durchaus erfolgreich. Ich frage mich aber nur, warum wir uns als Branche damit so extrem schwer tun. Gibt es da eine Erklärung für?
Es liegt ja so in den Journalisten-Genen, diese Sprüche, only bad news are good news. Und in den Bäuchen vieler Blattmacher sind so diese klassischen Nachrichtenfaktoren irgendwie verankert. Und da geht es oft um Schaden. Ne? Also es gibt so einen ganzen Katalog von Nachrichtenfaktoren, die ein Ereignis zur Nachricht machen. Und wenn ein Ereignis mehrere oder sogar viele dieser Faktoren in hohem Maße auf sich vereinigt, also zum Beispiel, wenn sich bekannte, einflussreiche Personen streiten, hat man einen Konflikt und man hat eine Prominenz dabei. Und wenn das da noch um folgenschwere Schäden geht und so, ne, dann lädt das diese Nachricht auf und macht sie groß, sozusagen in der Fantasie der Journalistinnen und Journalisten. Und dann macht es das zu einem Riesenthema. Ansätze, die irgendwie leise, unbemerkt irgendwie vor sich hin wachsen, nimmt keiner wahr. Mhm. Oder eben auch nur Leute, die sich für bestimmte Nischen interessieren, da einen speziellen Fokus entwickelt haben oder auch ein Interesse sozusagen oder kleinere Medien betreiben, die sich auf so eine Art Berichterstattung fokussieren. Und die großen Maschinen in der Medienwelt, auch die Nachrichtenagenturen, die funktionieren eben noch nicht nach dieser konstruktiven Logik. Die fragen eher nach den Krankheiten, nach den Pathologien. Und es ist auch oft leichter zu beobachten und zu beschreiben, wenn irgendwas eindeutig ist und irgendwas kurzfristig ist, dann hat das klare Umrisse und es gibt so und so viele Tote und so weiter.
Und es ist vielleicht auch leichter zu objektivieren, habe ich mir gerade überlegt. Ja. Denn wenn Sie eben auch gesagt haben, man muss ja auch auf die Nischen gucken, muss die anderen Sachen, dann ist ja auch damit ja wieder eine Bewertung verbunden. Also ich suche mir dann als Journalistin zum Beispiel auch gewisse Sachen aus, weil ich die ja auch wichtig finde. Ja. Und das ist ja dann aber auch schon wieder eine Vorauswahl, die vielleicht andere Leute kritisieren könnten.
Ja, genau. Und also was ich als Freund des konstruktiven Journalismus ja dem entgegenhalten würde, also wenn jetzt jemand sagt, hey, der konstruktive Journalismus, da sind ja die Journalisten nicht neutral und die sind interessengeleitet und picken sich was raus, was sie glauben, was wichtig ist. Ne? Also dann würde ich das ja positiv wenden und sagen, ja, das ist ja eine eigene Leistung sozusagen in der Beobachtung der Welt, auch eine gewisse Form von Unabhängigkeit, weil, sagen wir mal, der klassische Nachrichtenjournalismus, dem so Objektivität irgendwie zugute gehalten wird, erstmal per se, der schaut zum Beispiel, okay, was machen die jetzt gerade einflussreichsten Personen und Institutionen mit dem mutmaßlich größten Effekt auf den Fortgang der Ereignisse und ketten sich damit ja auch an einer Themenagenda, ein Meinungsspektrum von genau den Institutionen, die gerade am mächtigsten sind. Und unterstützen damit, dass der Status quo sich nicht ändert. Also die treffen auch eine Wahl, ob bewusst oder unbewusst, dass das der Hauptfokus der Beobachtung sein soll.
Ja, und da sind wir ja auch wieder zumindest im Teil bei der Kritik des Hörers. Also da würde ich auch immer mitgehen. Ich möchte aber vielleicht dann doch auch sagen, dass vieles von dem, was Sie genannt haben, Herr Krüger, aus meiner Sicht, da bestehe ich drauf, einfach guter Journalismus ist. Muss man das konstruktiv nennen? Das würde ich dahingestellt lassen. Also das teile ich viel. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass uns in den Redaktionen, da sind wir nicht die Einzigen, nicht nur Kritik aus einer Richtung erreicht, von Menschen wie von unserem Hörer, die sagen, das muss konstruktiver werden, ihr macht zu viel negativ, das ist deprimierend. Wir diskutieren über News Avoidance, das englische Schlagwort dafür, dass sich Menschen, die es nicht mehr aushalten, ja, diese schlimmen Sachen davon abwenden. Das ist wahr. Aber wir haben genauso immer dann, wenn Redaktionen versuchen, Dinge zu verändern und vielleicht auch mal so eine Richtung anzuzeigen, dann kommen ganz viele Menschen, die sagen, wir wollen nicht bevormundet werden und so weiter. Und das ist schwer. Wir haben das versucht bei uns hier in der Entwicklung eines neuen Produkts, eines Podcasts, der heißt Update Erde, den gibt es jetzt auch erst 2-3 Wochen, einfließen zu lassen. Da geht es schon um Klimathemen auch, ja, Klima und Biodiversität. Und wir wollen auch da Lösungen aufzeigen, die auch, das muss man auch ernst nehmen, die Einzelnen in ihrer empfundenen Rat und Hilflosigkeit gegenüber so großen Krisen ein bisschen entlastet. Aber bei der Bewertung von konkreten Schritten versuchen wir immer, die eine und die andere Seite wirklich fair darzustellen und vor allen Dingen auch viel Erklärleistung zu bieten, damit das Problem wirklich mal gut einfach verstanden werden kann, und glauben, dass das im Paket ein gutes Angebot ist, was wir machen, ohne dass wir als Sender sagen, es geht scharf nach links oder scharf nach rechts.
Aber wäre vielleicht auch der Hörer so zu verstehen, dass er sagt, wir müssten Politiker zum Beispiel viel stärker beim Wort nehmen. Also müsste man nicht viel länger auch, sagen wir mal, bei Politikern zum Beispiel nachhalten, was haben die vorher gesagt? Also sagen wir mal, bei Heizungsgesetz, da war die FDP ja erst dafür, hat das ja mit ausgearbeitet und danach wieder nicht. Wäre das durchaus zu bedenken, dass man ein bisschen in dem Sinne auch nachhaltiger im Journalismus wird?
Ja, also ja, wäre ich ein großer Freund davon, weil die Amnesie der aktuellen Öffentlichkeit ist ja ein großes Problem, das ganz viel zu schnell vergessen wird. Es gibt da, glaube ich, auch schon gute Ansätze. Ne? Also ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel Talkshows mit Populisten laufen, dann ist im Hintergrund heutzutage mehr an Fact-Checking live passiert da mehr als noch vor 30 Jahren oder so. Ich erinnere mich an so einen Talk im Turm mit Erich Böhme und Jörg Haider, wo Erich Böhme gegenüber Jörg Haiders Bullshit-Bingo total hilflos agierte. Ne?
Also ja, nicht nur er, ja, auch die anderen in der Runde, ja.
Ja, genau.
Also ich finde auch, kann man ja mal festhalten, da hat sich was getan. Ich selber bin aber immer ein bisschen skeptisch, zum Beispiel bei den Faktenchecks, dass die waren eine Weile lang, ich weiß nicht, ob sie es noch sind, sehr modern. Das Problem ist, auch da kann man Fehler machen. Das passiert bei jedem 10. Faktencheck. Das geht dann ganz schwer nach hinten los. Mhm. Und viele Menschen in der Gesellschaft haben den möglicherweise nicht so falschen Eindruck, dass 10-mal mehr bei der AfD als bei den Grünen Fakten gescheckt wird. Dafür mag es Gründe geben, aber die gesellschaftliche Wirkung ist nicht immer gut. Und ich glaube, jetzt auf die Ausgangsfrage von dir, Brigitte, hin, was haben die Politiker früher gesagt? Vieles, was die Medien, wie soll ich sagen, was unser Problem ist, ist in unserem Feld nicht zu lösen. Es gibt viele Sachen, die, wo eigentlich die Politik adressiert ist, aber auch die Wählerinnen und Wähler. Ich würde mir ja wünschen, die Bürgerinnen und Bürger hätten ein bisschen längeres Gedächtnis. Das würde wahrscheinlich unserem Land gut tun, aber auch uns die Arbeit einfacher machen.
Also das, ich will ganz kurz einen Gedanke dazu. Es ist total wichtig, dass zwischen den Bürgerinnen und Bürgern als Einzelpersonen oder Privatpersonen und der Politik noch ganz viel dazwischen ist an Zivilgesellschaften, ne? An Organisationen, Vereinen, Netzwerken, die jeweils die Themen, die kritische Medien aufbringen, dass sie die aufnehmen. Weil es muss immer, wenn ein Skandal enthüllt wird von super arbeitenden Journalistinnen und Journalisten, muss es Akteurinnen und Akteure geben, die die Politik mit diesem Thema nachhaltig nerven. Und das können nicht die Journalisten sein, das müssen NGOs und gesellschaftliche Körperschaften sein.
Und sie sind es dann auch, die in dem Bereich, wo sie tätig sind, vom Sport über die Kunst, über das Soziale, wo auch immer, erste Informationen an Redaktionen geben, die dann diese Recherche ermöglichen. Weil die Redaktionen, die ja tendenziell immer kleiner werden, einfach so eine ganze Bundesrepublik Deutschland inmitten der Globalisierung in einer digitalen Welt auch nicht mal eben so 24 Stunden im Blick haben.
Was mir noch in den Kopf gekommen ist, Uwe Krüger hat vorhin von der vermeintlich objektiven Auswahl im politischen Journalismus gesprochen. Was mich jetzt zum Gedanken bringt, angesichts der Klimakrise, die immer drängender wird, ist es vielleicht auch nicht mehr so sehr damit getan, eben nur noch auf die Agenda der Politik zu gucken, auf der aktuellen Politik. Deswegen die Frage an Sie beide, müsste Journalismus nicht vielmehr das große Ganze in den Blick nehmen? Also, wenn ich mich verständlich ausgedrückt habe, reicht das noch, sich quasi an die Agenda der Politik oder der Verbände oder der Pressemitteilungen zu halten, sondern müsste man nicht viel stärker selbst Themen setzen?
Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung, Herr Krüger. Ich fange mal an, ein ganz klares Ja. Also es ist ja nicht nur dann die Politik, sondern es sind dann auch die Nachrichtenagenturen. Und ich sage immer wieder, Nachrichtenarbeit kann nicht sein, Tag für Tag das Evangelium nach dpa runter zu beten, ne? Wo das alles eingestellt wird, wo es keinen Hinweis gibt, existiert ein Problem oder ein Thema nicht. Meine Kolleginnen und Kollegen würden auch, ohne dass ich dabei bin, für sich in Anspruch nehmen, dass wir das auch nach Kräften und bestem Wissen und Gewissen versuchen. Als ich junger Redakteur war, hatte ich leitende Redaktionskollegen, die haben um 8 Uhr abends geguckt, was war der Aufmacher der Tagesschau. Und wenn unsere Nachrichtensendung da nicht das Gleiche hatte, dann haben die eine Krise bekommen. Und um 21 Uhr war der in Anführungszeichen Fehler repariert. So läuft das nicht. Wir haben schon den Anspruch, eigene Themen zu setzen. Und zwar nicht nur, weil wir glauben, dass wir da hoffentlich häufig gut sind, sondern weil es ganz, ganz wichtig ist, dass es unterschiedliche Zugehensweisen zu einem Ereignistag gibt. Einmal, wie du gesagt hast, damit mehr Themen als nur die 15 Standardthemen bearbeitet werden, aber auch, weil es unglaublich wichtig ist, dass sich in der Gesellschaft nicht der Eindruck festsetzt, dass wir es hier mit einer Einheitsberichterstattung zu tun haben. Denn wenn sich das, und das hat schon begonnen, wenn sich das fortsetzt, haben wir ein gravierendes Demokratieproblem in diesem Land.
Wir sind einer Meinung, Herr Bertolaso. Also schön. Ich will auf jeden Fall unterstreichen, dass sich ein wirklich unabhängiger Journalismus da auch freimachen muss von einer zu starken Kollegenbeobachtung, ne? Oder was macht jetzt gerade die Konkurrenz, aber auch von dem, was jetzt gerade die maßgeblichen, weiß ich nicht, politischen Institutionen als Themen setzen. Da müssten eigentlich auch Medienleute, die Ressourcen haben und das Wissen und die Freiheiten zu entscheiden, dass bestimmter Pulverdampf, der gerade produziert wird, eben nicht im Detail irgendwie weitergegeben wird, sondern wenn da gerade an Nebensächlichkeiten rumgewerkelt wird oder sich gestritten wird, dass man auch die Relevanzen zurückholt, ne, in das öffentliche Bewusstsein und nicht sich daran kettet an die üblichen Routinen der Beobachtung der großen Nachrichten-Hotspots. Also gerade Klimakrise rollt unaufhörlich auf uns zu, ne? Und da ist es nicht damit getan, mit so einem He-Said-She-Said-Journalismus und alle etablierten Leute abzuklappern mit ihren jeweiligen Statements zum Thema. Wir haben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts oder einen Beschluss zum Klimaschutzgesetz, der sagt, Klimaschutz ist Freiheitssicherung, intertemporale Freiheitssicherung. Und wir haben aber eine Politik, die aus Rücksicht auf Wählerstimmenverlusten durch Einschnitte oder durch Veränderungen, also aus meiner Sicht sehr vorsichtig agiert und nicht richtig vom Fleck kommt. Und da wünsche ich mir auch eben sozusagen einen Helikopterblick, der die nähere Zukunft, soweit wie sie wissenschaftsgeleitet überblickt werden kann, was auf uns zukommt, mit einpreist und nicht nur an die jetzigen Hörerinnen, Leser, Abonnenten und so weiter denkt, sondern auch an die nächsten Generationen.
Aber das wäre doch durchaus im Sinne dessen, was uns der Hörer auch geschrieben hat, oder? Dass man nachhält, was ist die Absicht, was müsste getan werden und das Ganze danach beurteilt.
Auf jeden Fall. Ich würde nur gern, weil das manchmal ein bisschen zu kurz kommt, noch kurz in zwei Sätzen darauf verweisen, dass wenn man auch im Sinne von Uwe Krüger eben eigene Themen setzt und nicht einfach nur Presseerklärungen weiterreicht, bin ich voll dafür. Es kann dann nicht die Lösung sein, dann stattdessen das zu bringen, was bei Twitter läuft oder was andere. Das ist ja so jetzt auch ein Trend. Und guter Journalismus, der wuppt das Ganze. Da muss dann aber auch mal der Mut sein, mal einen Fehler zu machen. All das, was wir kennen aus dem Beruf. Und dann kann das was werden.
Und das war nach Redaktionsschluss. Heute mit dem Medien- und Kommunikationswissenschaftler Uwe Krüger von der Uni Leipzig, dem Nachrichtenchef des Deutschlandfunks Marco Bertolaso und Anregungen unseres Hörers Volker Heinrich. Und wenn Sie mal dabei sein möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns Anregungen geben möchten, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Baetz. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war doch ein ganz anregendes Gespräch, oder?
Ja, ne?
Also ich fand's gut.